Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Wir freuen uns, Herrn Professor Dr. Christoph Schmidt begrüßen zu dürfen im Rahmen unseres Podcasts, wenn eigentlich nichts mehr geht. Und Herr Schmidt hat seine steuerrechtliche Karriere in der Finanzverwaltung Berlin begonnen, ist heute Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg. Das ist die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, also die Kaderschmiede in Baden-Württemberg, in dem die Finanzbeamten ausgebildet werden. Und im Rahmen meiner Vorlesung in Tübingen sage ich auch immer den Diplom-Finanzwirten, dass sie doch sehr stolz sein können, diese Ausbildung dort hinter sich gebracht zu haben. Aber ich sage Ihnen auch, ich erkenne häufig an einer Klausur, wer Diplom-Finanzwirt oder Diplom-Finanzwirtin ist und wer nicht. Denn denen geht häufig ein wenig ab, wirklich juristisch zu argumentieren. Und sie sind geneigt oder laufen Gefahr, ganz einfach die Steuerrichtlinien abzuhaken und anhand derer eine Klausur zu lösen. Ja, Herr Schmidt, wir freuen uns sehr, dass Sie heute als Gesprächspartner bei uns sind. Und zunächst von uns meistens oder fast immer die Frage, wie sind Sie denn eigentlich zum Steuerrecht gekommen?
Ja, also das war mehr oder weniger Zufall. Am Ende des Tages habe ich eben geschaut nach dem Abitur, so eine Art Berufsinteressenstest gemacht und dann kam was raus in die kaufmännische Richtung. Dann war ich sogar auch 2 Wochen Industriekaufmann. Ich komme ursprünglich aus Berlin, also bei den im Berliner Wasserbetrieben. Und dann hatte aber das Finanzamt, so wie man es wahrscheinlich aus den Behörden kennt, relativ lange gebraucht und dann gesagt, jetzt hat es doch geklappt, weil die Ausbildung ging im September los und das Studium damals im Oktober. Und dann wägt man eben so ab, Beamter und noch Geld bekommen fürs Studieren, machen wir das doch mal, ja, und gucken, was da so auf einen zukommt. Und ich schätze, einige, die auch den Diplom-Finanzwirt oder Diplom-Finanzwirtin gemacht haben, dachten sich, ja, das ist so viel mit Mathe. Ich schätze, es könnte auch so ihre Erfahrung sein, ja, aber ich bin ehrlich, ich hatte auch Mathe-Leistungskurs, aber das Schwerste war eigentlich bei der Umsatzsteuer durch 1,19 zu rechnen. So bin ich da hingekommen und durch Zufall hat es mir dann auch noch Spaß gemacht. Das war so die Initialzündung.
Dann bei denjenigen, die danach noch ein zweites Studium draufsetzen, ist ja manchmal die Frage, mache ich eher BWL Richtung Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder eher die juristische Schiene? Was war da so Ihr Ausschlagpunkt? Warum eher die Juristerei?
Also bei mir war es so, ich hatte dann, genau wie Sie gesagt haben, überlegt, was macht man denn jetzt? Dann wurde ich ja auch im Finanzamt übernommen, saß ganz klassisch in der Veranlagung, also Steuererklärung bearbeiten, habe dann überlegt, man könnte eigentlich noch was nebenbei studieren, wollte eigentlich auch Jura studieren. Da war aber das so ein bisschen der Konflikt mit den Präsenzvorlesungen versus die Arbeit im Finanzamt. Ja, das war noch nicht so zu Corona-Zeiten logischerweise, sondern wie früher, da gab es, war noch nicht so viel mit Homeoffice im Finanzamt. Ja, und dann habe ich eben an der Fernuni Hagen dann doch Wirtschaftswissenschaften studiert, Bachelor und Master. Das war so die andere Seite des Tisches. Ja, natürlich auch so, was Sie gesagt haben, eher so in die Beratung, in die Wirtschaftsprüfung, dass man einfach die andere Seite des Tisches kennenlernt. Habe dann aber juristisch promoviert an der Uni Potsdam, also irgendwie aus beiden Welten. Ja, also ich bin kein Volljurist, habe aber juristisch promoviert. Und seit Januar 2022 bin ich irgendwie in Ludwigsburg gelandet.
Dann sind Sie engagiert im Institut für digitale Transformation. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Insbesondere im Zusammenhang dann eben auch mit der Finanzverwaltung natürlich.
Ja klar. Also wie Sie es am Anfang schon erwähnt haben, und das gebe ich gerne zu, als Student damals, der ich ja auch war in der Finanzverwaltung, wird man so ein bisschen immer so drangsaliert auf die Verwaltungsmeinung. Ja? Und ich habe mir dann eben überlegt, also mir hat Steuerrecht immer Spaß gemacht und dann dieses wirtschaftliche Verknüpfen miteinander, das fand ich einfach super. Und an der Hochschule in Ludwigsburg besteht eben die Möglichkeit, dadurch, dass man ja als Professor nicht nur in der Lehre tätig ist, sondern auch in der Forschung, gab es eben die Möglichkeit, ein eigenes Institut zu gründen. Und ich möchte eben, da können wir auch noch drauf eingehen, so ein bisschen die Verwaltung nach vorne bringen. Ja, ich komme nun mal ursprünglich aus der Verwaltung und da ist es so, in der Steuerberatung, aber das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich selbst, da kann man ja, sagen wir mal, mit flachen Hierarchien doch eher selber machen, was man will. Also auch so mit künstlicher Intelligenz rumprobieren, mal vielleicht eine Ausschreibung machen, dass wir ein paar ITler bekommen, die was programmieren, gucken, läuft das nicht. Es geht natürlich in der Verwaltung deutlich schwerer. Ja, und da war eben so meine Idee, dadurch, dass man die Möglichkeit hat, ein eigenes Institut zu gründen, kann man natürlich auch die Forschungsschwerpunkte selber bestimmen. Ja, und dadurch, dass ich ja auch noch im IDST, also im Institut für digitale Transformation im Steuerrecht, tätig bin, war ja ein guter Name schon besetzt, deswegen habe ich so einen ähnlichen gewählt, logischerweise. Und da hatte ich dann auch schon, leite ich auch einen Fachausschuss, den Fachausschuss 1 zur Digitalisierbarkeit von Steuernormen. Und da hatte ich eben auch viel Kontakt, nicht nur mit Leuten aus der Steuerberatung, sondern eben auch aus der Wirtschaft. Und um die Frage zu beantworten, ich versuche einfach, alle Neudeutsche würde man sagen, Stakeholder damit reinzuholen. Also die Wissenschaft, dann eben auch meine Verbindung in die Wirtschaft, in die Steuerberatung und dann eben auch in die Verwaltungswissenschaft, dass einfach alle, wir sitzen ja alle an einem Tisch und wollen möglichst das Steuerrecht vereinfachen, so ganz vereinfacht gesagt, oder digitaler zumindest erstmal aufstellen.
Wenn Sie da direkt von Ihrem Schreibtisch berichten, was sind denn so ganz konkrete Projekte, die derzeit bei Ihnen rumoren, die Sie angehen, die Sie nach vorne bringen wollen?
Also ganz allgemein natürlich, so wie es der Name schon sagt, die Digitalisierung. Ich kenne es ja selber noch so. Ja. Also wo ich 2006 im Finanzamt aufgeschlagen bin, als Anwärter, damals so jung, dynamisch, erfolglos noch im ersten Semester, ja, da dachte ich ehrlich, ich bin im Museum. Ja. Also mit Papierakten, Eiche rustikal, Computer, teilweise man konnte die Programme nicht mehr mit der Maus bedienen. Ja. Also es war nicht 1980, sondern 2006. Ja. Eine Prüfberechnung für ein Steuerbescheid hat 5 Minuten gedauert. Ja, und da will ich einfach versuchen, eben auch durch die anwendungsbezogene Forschung, die Digitalisierung dadurch so ein bisschen in die Verwaltung mit voranzubringen. Von außen, jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen raus aus der Praxis, aber von außen so drauf zu schauen, halt natürlich auch immer noch Kontakt zu den Kollegen aus der Praxis, da eben die Digitalisierung in der Verwaltung voranzubringen. Ich bin ja auch noch im NEGZ aktiv. Da hatte ich jetzt mit Robert Müller zusammen eine Studie letztes Jahr rausgebracht zur proaktiven Veranlagung. Also, dass man, so wie zum Beispiel in Österreich, idealerweise gar keine Steuererklärung mehr abgeben muss und eine Steuererstattung bekommt. Das war so ein großes Projekt, ist natürlich in Deutschland im Moment mehr oder weniger undenkbar. Ja, und aktuell beschäftige ich mich eben viel mit künstlicher Intelligenz. Da ist gerade auch vom NEGZ eine neue Studie rausgekommen. Das sind so ganz grob umrissen die Baustellen, die wir gerne auch noch vertiefen können.
Sie haben eben das Stichwort fallen lassen, Digitalisierung von Steuernormen. Wie müssen sich unsere Zuhörer das ganz praktisch vorstellen? Was bedeutet die Digitalisierung beispielsweise von Paragraph 1 des Einkommensteuergesetzes, wo es um die unbeschränkte Steuerpflicht geht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wenn wir noch 2 Stunden Zeit haben. Also das beschäftigt die Leute natürlich nicht erst seit gestern, das ist logisch, ja. Aber so grob umrissen, womit wir uns im Fachausschuss beschäftigen, wir mussten ja auch erstmal überlegen, also da kommen ja alle zusammen, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler, Informatiker, die sprechen ja zwar alle eine natürliche Sprache, aber doch nicht die gleiche Sprache. Ja. Also mussten wir erstmal überlegen, was versteht eigentlich jeder unter der Digitalisierbarkeit von Steuernormen. Also da haben wir uns echt erstmal ein paar Mal zusammengesetzt und eine Definition zusammengestellt, ja, dass wir überhaupt wissen, was ist das überhaupt, ja. Und ganz vereinfacht könnte man eben das einmal runterbrechen, ich sag mal so ein bisschen das aktiv zu begleiten oder auszurichten und zu versuchen, die steuerrechtlichen Normen dahingehend zu verändern, dass sie digital besser umsetzbar werden. Oder man sagt, naja, den Gegebenheiten geben wir uns so hin und wir, sagen wir mal, begleiten das eher passiv. Also wir nehmen das, was da ist und versuchen das dann mal salopp formuliert so in den Rechner reinzuprügeln. Ja, also diese beiden Ansätze kann man eben wählen. Und jetzt aktuell treffen wir uns immer alle paar Wochen und tauschen uns in Sitzungen aus, haben jetzt auch direkt verschiedene Ansätze von Leuten, die mich dann auch auf Konferenzen oder anderen Tagungen gesehen haben, die dann ihre Ansätze vorstellen, wo es dann eben auch um zum Beispiel domain-spezifische Languages geht, wo man eben überlegt, kann man den Gesetzestext vielleicht nicht auch anders darstellen? Also nicht nur in juristischer oder natürlicher Sprache. Also das wäre auch eine Variante, über die man nachdenken kann. Ja, es ist natürlich höchst umstritten, ob man jetzt die natürliche Sprache weglässt und das gegen Binärcode oder was auch immer austauscht oder ob man beide Varianten berücksichtigt zum Beispiel.
Ist es denn so, dass, was ich glaube, bestimmte Steuerarten sich viel mehr für die Digitalisierung anbieten. Also Stichwort Umsatzsteuer oder generell Verkehrs- und Aufwandssteuern, die indirekt erhoben werden, sind ja wahrscheinlich leichter beherrschbar, so stelle ich mir das vor. Und gerade die Umsatzsteuer mit den vielen Online-Shops und One-Stop-Shop und so weiter, das ist ja schon zum Teil auch sehr digital durchdrungen. Ist das so, dass da von Steuerart zu Steuerart durchaus qualitative Unterschiede bestehen?
Ja, auf jeden Fall, das kann ich durchaus bestätigen. In der vorhin erwähnten Studie mit Robert Müller, der hat sich nämlich genau der Mehrwertsteuer eher zugewandt. Da sind ja teilweise die Besteuerungsgrundlagen, die da abgefragt werden, auch ein bisschen, ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber ich würde es trivialer vielleicht nennen, wenn man so Umsatz eingeben muss in der Steuererklärung oder sowas. Die Ertragssteuern sind natürlich deutlich öfter, obwohl es natürlich auch sehr pauschal natürlich jetzt gesagt ist, durch unbestimmte Rechtsbegriffe geprägt oder sowas. Ja, also da ist es dann schon ein bisschen schwieriger, das Vollauto zu automatisieren. Aber so grundsätzlich würde ich auch aus der Hüfte sagen, Umsatzsteuer geht wirklich sehr gut, läuft ja auch deutlich besser schon als die Ertragssteuern. Also ich denke, davon können Sie auch ein Lied singen, wenn Sie an die E-Bilanz denken, ja, was da so dranhängt. Ich kenne es ja früher sogar noch auch aus dem Finanzamt. Da gab es ja noch die Anlage EÜR, die damals ja noch nicht verkennziffert war. Also da hatte man dann immer formlose Gewinnermittlung und tatsächlich, was man damit gemacht hat, ja, das will ich jetzt lieber nicht verraten. Also von daher haben Sie schon durchaus recht, ja.
Bei uns ist das ja, unsere eigene steueranwaltliche Tätigkeit beinhaltet ja nicht die Erklärungstätigkeit. Und das wird ja dann originär durch die Steuerberaterinnen und Steuerberatern erledigt, sondern wir werden ja zu den Spezialproblemen hinzugezogen. Und wir haben dann häufig das Problem, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Einreichung einer E-Bilanz, dass wir die Notwendigkeit sehen, dass zur Steuererklärung, die eingereicht wird, zur E-Bilanz, die eingereicht wird, materiell-rechtliche Erläuterungen gemacht werden müssen, um eben eine korrekte, vollständige Steuererklärung abzugeben und jedes steuerstrafrechtliche Risiko auch zu meiden. Das wird uns ausgesprochen schwer gemacht. Wenn wir dann sagen, aus unserer Sicht gehört, wenn man diese Rechtsauffassung in der Erklärung selbst vertritt, die Erläuterung zum Beispiel, dass es nicht die Rechtsauffassung, die veröffentlicht ist seitens der Finanzverwaltung. Und wenn ich gegen eine veröffentlichte Meinung der Finanzverwaltung eine Rechtsauffassung in meiner originären Erklärung vertrete, muss ich ja darauf hinweisen, habe ich eine Hinweispflicht. Und diese Einbettung des rein technischen, des bereits digitalisierten, dann in das materielle Steuerrecht, wo es um Erläuterungen geht, die gemacht werden müssen, oder auch verfahrensrechtliche Erläuterungen, um abgesichert zu sein, das ist in der Praxis nach unserer Erfahrung ausgesprochen schwierig, weil das, was digitalisiert ist, dann auch sehr unflexibel zu handhaben ist.
Zu 1000% Übereinstimmung, dazu habe ich mir auch schon in verschiedenen Aufsätzen Gedanken gemacht. Das ist ja, wahrscheinlich haben Sie es auch schon im Hinterkopf gehabt, dieses schöne oder nicht so schöne, je nachdem, qualifizierte Freitextfeld, ja, wo man dann eben überlegen muss, das ist ja auch die große Frage, womit ich mich beschäftigt habe, kann, darf, muss, soll ich das benutzen, berücksichtigen? Ja, man möchte natürlich, sagen wir mal, unterm Radar vielleicht laufen vom Risikomanagementsystem. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man es denn eher nicht anspricht. Also hatte ich mir dann Gedanken gemacht, wenn man so die Risikoeinstellung vielleicht von den Steuerbürgern mit berücksichtigt. Ja, also jemand möchte, so wie Sie es schon angedeutet haben, vielleicht gar nicht auffallen. Andere sind ganz erpicht darauf, auf gar keinen Fall irgendein Risiko einzugehen. Die erklären lieber noch dreimal alles im Freitextfeld. Ja? Ich habe ja dann nochmal die Kolleginnen und Kollegen im Finanzamt gefragt, was steht denn da so drin in den Freitextfeldern? Ja? Und da haben oft die gesagt, ja, da steht bla bla drin oder das Finanzamt ist doof oder sowas. Ja? Und da muss man dann eben überlegen, aber das ist dann wieder meine behördliche Perspektive. Man möchte ja vielleicht auch die Vollautomatisation ein bisschen fördern, also diese vollautomatisierte Steuerfestsetzung. Aber wenn jeder Fall, der in diesem qualifizierten Freitextfeld ja eine Eintragung hat, ausgesteuert wird, dann könnten die Steuerbürger dieses ganze System ja auch zum Erliegen bringen.
Ja? Gibt es eigentlich dazu, auch Forschungsansätze, gerade beim Risikomanagementsystem, wer da ausgesteuert ist, zum Beispiel bei Google oder bei anderen KI-basierten Anwendung gibt es ja auch einen systemischen Rassismus, also nur mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Das ist ja eigentlich furchtbar interessant, was eine Software oder gar eine KI-basierte Software dann mit dem Untersuchungsgrundsatz macht oder um schnöde auszudrücken, damit wer ausgesteuert wird oder nicht.
Und insbesondere, um da anzuknüpfen, ne, wenn es so sein sollte, und die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, die Tendenz dazu ist ja da, dass alles ausgesteuert wird, wenn etwas in diesem Textfeld substanziell ausgeführt wird, nicht? Dann ist das natürlich auch eine Hemmschwelle für die Steuerpflichtigen zu sagen, ja, ich möchte die Finanzverwaltung schon sensibilisieren, ich möchte absolut abgesichert sein, dass ich keinerlei Risiken eingehe. Und wenn wir über Risiken sprechen, sind das in dem Moment dann steuerstrafrechtliche Risiken. Und fülle dieses Textfeld aus. Das wird natürlich gebremst, wenn automatisiert das dann zur Vollkontrolle führt und ausgesteuert wird.
Genau, genau das ist es, ja. Theoretisch, nach dem Wortlaut der AO, darf man sich als Finanzbeamtin oder Finanzbeamter punktuell auf diese Prüfung dann beschränken. Ob man es dann macht, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ist es in meinen Aufsätzen, nenne ich es immer so, eine hybride Fallbearbeitung. Ja? So eine Mischung aus Mensch und Maschine. Ja? Und meine Idee war eben, dadurch, dieses Instrument ist ja auch wichtig, ja, also ich will es gar nicht zu sehr kritisieren, aber ich sag mal, wenn man jetzt eine KI darüber bügeln könnte oder einen anderen Algorithmus, könnte man ja sagen, so wie Sie auch gesagt haben, es muss ja was Substanzielles sein. Und wenn da nur Blabla steht, könnte man doch eine Texterkennung rüberlegen und sagen, na, wenn da nur Blabla steht oder 5x, dann wird der Fall eben nicht ausgesteuert. Könnte man ja mal drüber nachdenken, ja. Und die andere Frage, da hatten mich dann auch Teilnehmer von der Diskussion draufgebracht, wie man jetzt zurück überlegen könnte, ob jetzt die Finanzverwaltung da Rückschlüsse drauf zieht. Ja, also es wäre denn dieses Reverse Engineering, also dass man zurückdenkt, ja, und dann eben ja auch große Steuerkanzleien oder Softwarehäuser, die haben natürlich eine Masse an Falldaten, die könnten wahrscheinlich schon zurückrechnen und schauen, wann werden denn Fälle zum Beispiel auch ausgesteuert oder auch nicht, unabhängig jetzt vom Freitextfeld. Ja, also ich kenne das ja selber noch vom Risikomanagement damals, wo es neu war, gab es ja so diese, wenn man mal unterstellt, es sind von Programmierern erstellte Risikofilter, dann habe ich immer so ein bisschen rumgespielt und dann war, nur mal ein fiktives Beispiel, Fachliteratur 999 Euro ist so durchgelaufen und bei 1000 Euro kam dann, oh, hohe Fachliteratur, bitte prüfen oder sowas. Ja. Also da muss man dann auch überlegen, was man zukünftig damit machen könnte, damit es nicht ganz so leicht ausrechenbar ist.
Glauben Sie eigentlich verfassungsrechtlich oder andersrum gefragt, ab wann greift verfassungsrechtlich eigentlich aus Ihrer Sicht ein Anspruch auf menschliche Entscheidung? Denn denken wir mal 5, 6, 7 Jahre oder 10 Jahre in die Zukunft, wäre es ja mit einer Trefferquote von vielleicht 90% möglich, auch das gesamte Einspruchsverfahren KI-basiert bearbeiten zu lassen. Glauben Sie, aus 19 Absatz 4 Grundgesetz und 103 Grundgesetz also Justizgewährleistungsanspruch, dann ab irgendwann ein verfassungsrechtlich verbündeter Anspruch auf menschliche Entscheidung vermittelt? Und ab wann beginnt der? Erst im gerichtlichen Verfahren? Mhm.
Das ist natürlich eine super Frage. Also ich habe mir schon auch das, was da ja mitschwingt, auf der ersten Stufe mache ich mir aktuell Gedanken oder habe mir auch schon gemacht. Wenn ich jetzt sage, eine Vollautomation ist ja nach der AO zulässig, Stand heute würde ich mal behaupten, aber das wissen Sie ja selber, Risikomanagementsysteme wird ja nichts veröffentlicht, würde ich immer noch behaupten, sind so theoriegeleitete Algorithmen. Also irgendwann hat sich ein Mensch mal drüber Gedanken gemacht. Ja, wenn man jetzt aber sagt, irgendwann macht die KI, dann stellt sich für mich schon, so wie Sie auch angedeutet haben, auf der ersten Stufe schon mal die Frage, kann denn ein Verwaltungsakt, also der Steuerbescheid, vollständig von der KI überhaupt rechtlich zulässig erstellt werden? Würde ich im Moment zumindest mal bezweifeln wollen, ne? Im Hinblick auf die auch demokratische Legitimation, weil sich ja irgendwann mal in dieser Legitimationskette, irgendwann muss sich ja mal ein Mensch darüber Gedanken gemacht haben. Und wenn wir dann auf der zweiten Stufe sind, was Sie gesagt haben, habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht, wenn wir jetzt eine Vollautomation haben, wo ja, aber jetzt komme ich schon wieder vom Hölzchen auf Stöckchen, wenn man sagt, Amtsermittlungsgrundsatz, ja, ich habe den Fall schon mal geprüft, nur ein Mensch oder zählt das auch, wenn es eine Maschine gemacht hat? Ja, dann könnte man überlegen, aber das wissen Sie ja selber besser als ich. Einspruchsverfahren, Gesamtfallaufrollung, steht ja drin, erneut in vollem Umfang zu prüfen. Wurde der Fall überhaupt schon mal im vollen Umfang geprüft? Fragezeichen. Und dann kann man weiter überlegen, wie müsste man den Rechtsschutz da umstellen. Ja, bloß, wenn ich jetzt sage, den Fall hat noch nie ein Mensch geprüft und im Einspruchsverfahren wird das auch nie ein Mensch prüfen. Ziemlich schwierig, würde ich sagen.
Ja, da meine ich auch an der Stelle, kann man dann tatsächlich in Frage stellen, ist da noch rechtliches Gehör gewährt, ja oder nein? Nicht? Und genau. Es wird ja dann auch interessant, die Kommunikationswege, die dann zu wählen sind, werden ja auch interessant sein. Ne? Habe ich dann spätestens, wenn ich sage, ich möchte eine Erörterung haben, im Veranlagungsverfahren, spätestens im Einspruchsverfahren, habe ich da einen Anspruch darauf, mit einem Menschen zu erörtern? Oder muss ich mich dann mit textbasierten Systemen auseinandersetzen, wo irgendwelche Floskeln kommen, die dann von der KI zusammengestellt sind? Also das sind sicher interessante Fragen für die Zukunft. Wie sieht das denn im Moment in der Ausbildung aus, Herr Schmidt? Das würde mich noch interessieren. Wird das schon angegangen? Werden da Konzepte entworfen, wie die künftigen Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten ausgebildet werden im Hinblick auf künftigen Einsatz, nicht nur in digitaler Form, sondern insbesondere auch in Form von KI? Gibt es da schon Ausbildungsmodule bei Ihnen oder gibt es die noch nicht?
Also grundsätzlich ist es so, da kann ich gleich mal ein bisschen Werbung für den Kollegen Dr. Benjamin Poltert machen. Der ist da sehr umtriebig und auch den Kollegen Professor Scheps, die beschäftigen sich sehr detailliert mit Aus- und Fortbildung. Ja, und da geht es dann, das Problem ist ja, dass diese Steuerbeamten Ausbildungs- und Prüfungsordnung, liebevoll von mir abgekürzt STBAPO, ist ja Bundesrecht, also kann man sich nicht so locker fluffig selber da mal die Schwerpunkte setzen. Ja, also was wir zum Beispiel an der Hochschule machen, ist dann so auf kurzem Dienstweg vielleicht mal so Wahlpflichtkurse anzubieten, die dann mehr in die Digitalisierung eingehen. Oder noch eine Ebene runtergebrochen bei mir jetzt. Aktuell mache ich Abgabenordnung und Verfahrensrecht im Hauptstudium. Und da versuche ich eben auch gerade die Studis beim Thema Steuerhinterziehung so aus der alten Welt abzuholen. Also jetzt machen wir ein Beispiel. Ja, früher hatte man Papierbelege, das wissen Sie auch. Ja, sind es neue Tatsachen? Ja, nein. Stellt sich natürlich auch die Frage, wann ist das in der elektronischen Welt der Fall? Ja, aber das ist schon sehr wichtig. Ein bisschen umgestellt wurden die Rahmenpläne schon, aber das ist wie so ein, also ist kein schnelles Beiboot, ist eher so ein großer Tanker, ja, den man dann erstmal in Bewegung setzen muss, dann Bund-Länder treffen und dann sagen manche, nee, und wir haben so schon so enge Rahmenpläne, aber aus meiner Sicht ist es super wichtig, nicht nur das Steuerrecht den Studis zu vermitteln, sondern wenn wir eben sagen, die Risikomanagementsysteme sind ja gekommen, um zu bleiben, ja, also muss man ja mit denen auch umgehen. Und die Prüfung, würde ich mal behaupten, verlagert sich immer mehr vom Innendienst in so eine Außendienstprüfung, nachgelagerte Prüfung. Ja, und von daher darf das Steuerrecht natürlich nicht wegfallen, aber wenn ich an den ganzen Software-Einsatz denke oder andere Prüfungstechniken, müsste das auf jeden Fall noch stärker als bisher mit berücksichtigt werden, auf jeden Fall. Aber Stand heute noch nicht so ganz.
Ist denn eigentlich auch der Datenschutz Thema Ihres Forschungs- oder Ihrer Forschungsprojekte? Denn für uns als Berater ist ja das Risikomanagementsystem weitgehend eine Blackbox und das ist ja offensichtlich auch von der Finanzverwaltung weitgehend so gewollt, sodass der Berater und oder Steuerpflichtige sich da nicht ohne weiteres darauf einstellen kann. Und genauso ist es ja weitgehend eine Blackbox, ob dort jetzt in einer Weise personenbezogene Daten verarbeitet werden, dass dies unmittelbar datenschutzrelevant ist. Also es wird ja einfach ohne jede Begründung behauptet, das sei nicht so, aber kein Mensch weiß es.
Genau. Nächster kritischer Punkt, dazu habe ich auch schon einen Aufsatz geschrieben. Da war ich nämlich beim IRIS 2024 in Salzburg, also das internationale Rechtsinformatik-Symposium. Genau darüber habe ich einen Aufsatz geschrieben für die Frage, wie ist denn das mit der Datensammlung und dem Datenaustausch? Also es ist ja dann § 88 AAO fortfolgende oder 29 fortfolgende durch die Datenschutzgrundverordnung. Und da werden wir dann feststellen, man hat schon relativ große, also aus Sicht der Finanzverwaltung, Möglichkeiten, Daten zu sammeln, auszutauschen, weiter zu verarbeiten. Ja, das ist natürlich der nächste kritische Punkt. Wann habe ich eine Datenverarbeitung? Wann habe ich eine Weiterverarbeitung? Man weiß es gar nicht so genau.
Und, ja. Nur noch weiter. Und, Entschuldigung, bitte.
Natürlich.
Um einen draufzusetzen, im internationalen Datenaustausch gibt es ja zum Teil auch einen automatisierten Datenaustausch. Und da können ja durchaus relevante persönliche Daten, wie zum Beispiel Homosexualität, eingetragene Lebenspartnerschaft, schnell mal in Anführungsstrichen durchflutschen und dann wird es plötzlich sehr konkret. Also das genau. Ist nicht nur das ist nacktes Rechtsgut, was geschützt wird.
Nein. Und international hatte ich in dem Aufsatz auch erstmal ausgeklammert. Man ist ja mal sehr beschränkt, ja, in dem Umfang. Mein Problem ist, ich schreibe immer zu viel als zu wenig, ja. Und deswegen hatte ich erstmal national geschaut, ja. Aber Sie haben natürlich recht. Die Datenkrake, wenn man es negativ formuliert, immer mehr. Und Stichwort E-Bilanz war ja eine Zeit lang auch mehr so ein Datenfriedhof. Da muss man auch überlegen, ist das überhaupt zulässig, ja. Aber auf jeden Fall kurz gefasst, diese Datensammlung, da muss man auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Holzauge drauf haben und insbesondere auch für die Frage Akteneinsicht zum Beispiel. Aber da kommen wir, glaube ich, schon wieder zur nächsten Baustelle. Ja, das kenne ich selber noch aus dem Finanzamt, immer erfolgreich erstmal abgelehnt. Ja.
Ja, das ist jetzt schon auf dem Weg, jedenfalls bei den Finanzgerichten. Interessant ist, die Kosten werden auf die Steuerpflichtigen verlagert. Nicht? Also man kommt dann, jetzt zuletzt war es, glaube ich, vom Finanzgericht Baden-Württemberg sogar, bekam ich das Angebot, entweder wir schicken die Papierakten, die wir vom Finanzamt erhalten haben, ans Finanzgericht Köln und dann können Sie die da einsehen. Oder wir stellen Ihnen die Akten digital zur Verfügung und das Einscannen kostet die ersten 100 Seiten 25 Cent pro Seite und ab jeder weiteren Seite dann 0,15 oder 0,20 Cent. Und dann rechnete sich das hoch auf insgesamt, glaube ich, 167 Euro, da hatte ich das so Gefühl, ach, die Finanzgerichte digitalisieren auf Kosten der Steuerpflichtigen. Nicht? Und das kostete dann in der Tat 167 Euro. Für die Mandantinnen und Mandanten ist das immer noch günstiger, als wenn wir dann zum Finanzgericht Köln als Juristen fahren und dort Akteneinsicht nehmen. Denn die Akteneinsicht ist für uns schon ein sehr wichtiges Instrument. Häufig hat man keine Erkenntnisse, die den Fall weiterbringen. Aber in ein von 50 Fällen hat man auf einmal das goldene Ei gefunden, mit dem man dann tatsächlich erfolgreich sein kann, sodass die Akteneinsicht einfach ein absolut wichtiges Instrument in der Auseinandersetzung ist. Wie Sie schon sagen, auf der Finanzamtsebene haben wir da im Prinzip keinen großen Erfolg, aber spätestens, wenn es dann in die Finanzgerichtsinstanz geht, dann wird sie gewährt. Aber da digitalisieren die Finanzgerichte derzeit jedenfalls so meinen Eindruck auf Kosten der Steuerpflichtigen.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, man muss ja überlegen, wo sind wir denn heutzutage, ja? Also früher, ich kenne es ja noch von Akten ausheften, Schwärzen auf dem Kopierer. Im Finanzamt gibt es nur einen Kopierer, dann geht man da hin, dann ist der besetzt. Das ist alles unsexy, ja? Aber wenn man jetzt mal sagt, ich habe eine digitale Akte, dann könnte man doch, jetzt mal ganz evolutionär gedacht, dem Steuerbürger aus seinem Homeoffice Zugriff punktuell gewähren und ich nenne es jetzt mal digital schwärzen. Ja, und dann hat er eben temporären Zugriff, was weiß ich, für Einkommensteuer 2022. Klar muss man immer schauen, dass die Rechte Dritter nicht berührt werden, aber das kann man ja alles aussteuern, dass er da keinen Zugriff hat. Dann hat er 1, 2, 3 Tage oder eine Woche oder was auch immer Zugriff und dann ist es weg. Ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, ja. Aber so könnte man das doch relativ unkompliziert lösen.
Gleich nochmal eine andere Frage. Sie hatten eben von Tankern geredet und ich stelle mir das gerade so vor, man fängt sozusagen voller Engagement und Werf mit Forschungsprojekten an, aber man freut sich ja dann auch, dass das nach einem gewissen Zeitraum Früchte trägt. Jetzt haben wir die Bundessteuern, die Gemeinschaftssteuern, die Landessteuern, die Kommunalsteuern, jeweils mit unterschiedlichen Finanzministerien beziehungsweise auf Städte- und Gemeindeebenen Körperschaften. Und dann haben wir möglicherweise noch davon losgelöst nachgeordnete Behörden, die es umsetzen. Zum Teil kooperieren die Länder, zum Teil macht jeder sein eigenes Süppchen. Ist das sozusagen naiv zu glauben, dass dann da der politische Wille auch kommt, dass man nicht das absolute Schlusslicht ist? Oder glauben Sie, dass da solche Druckmomente für die Verwaltung entstehen werden oder möglicherweise auch solche Anreizmomente, um mehr Geld zu verdienen, dass da relativ zeitnah die Digitalisierung oder konkret KI-Prozesse Einzug halten werden?
Ja, also wenn man es nicht versucht, dann hat man sowieso keine Chance. Mir ist schon klar, dass ich jetzt alleine da nicht viel bewegen werde und ich bin auch nicht der Erste, der es digitalisieren und erst recht nicht vereinfachen will. Ja, das ist ja schon jahrzehntelanges ein Spiel sozusagen. Ja, und es ist ja auch immer Klar sagt man immer, oh, das Steuerrecht ist so komplex und kompliziert, aber ich habe mal irgendwo gelesen, leider habe ich jetzt die Quelle nicht mehr, ja, das Steuerrecht kann ja auch nicht leichter sein als die Realität. Ja? Und das ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, ja, die Wirtschaft oder das reale Leben entwickelt was, der Gesetzgeber muss wieder darauf reagieren, um eine möglicherweise ungewünschte Gestaltung zu verhindern. Also ich bin einfach der Meinung, man muss es versuchen. Man versucht dann eben auch, sich über entsprechende Kooperationen da Gehör zu verschaffen. Klappt eigentlich im Moment relativ gut, besser als in der vergangenen Welt. Das BMF ist ja auch aufgeschlossen. Die haben ja jetzt ja auch verschiedene Initiativen im Hinblick auf Datenauswertungen gestartet und sind da offen. Also ich denke, oder auch die verschiedenen Softwareanbieter jetzt mit dem neuen Konsensverfahren, was ja vielleicht nicht mehr demnächst so aktiv ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, da kommt ja auch immer ein bisschen Bewegung rein. Also von allen Seiten wird eigentlich angegriffen und ich bin auch einer davon. Ohne das negativ zu meinen, weil ich als ehemaliger Finanzbeamter eben auch intrinsisch motiviert bin, die Finanzverwaltung nach vorne zu
bringen. Ja, Herr Schmidt, also Sie sind noch jung, Sie haben noch Hoffnung. Als ich vor 27 Jahren als junger Steueranwalt bei Herrn Streck anfing, und die ersten Steuerreformgesetze, unter anderem die große Unternehmenssteuerreform 1999-2000, dann miterlebt habe, die sie auch kommentiert habe im Körperschaftsteuerkommentar. Und über jedem Gesetzesvorhaben steht Systematisierung und Vereinfachung des Steuerrechts. Und da habe ich Herrn Streck gefragt, ich sage, Herr Streck, sagen Sie mal, wenn bei jedem Steuergesetz drinsteht Vereinfachung, Systematisierung, ich hatte ja noch keinen Überblick, muss ich mir dann Gedanken um meinen Job machen in 10 Jahren? Werden denn Steueranwälte in 10 Jahren überhaupt noch gebraucht? Aber Sie haben etwas sehr Schönes gesagt, die Gesetzestatbestände können nicht leichter sein als die Realität. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil unser Leben ganz einfach komplizierter ist und komplizierter geworden ist. Entsprechend parallel dazu verkompliziert sich auch der Gesetzestext. Aber ich glaube, es kommt noch etwas dazu. Die Gesetze können nicht nur leichter sein als die Realität, sie können auch nicht anders sein als unsere Mentalität. Denn wenn wirklich vereinfacht würde, bei Ihnen muss man ja Angst haben vor dem digitalen Bierdeckel. Aber wenn wirklich vereinfacht würde, muss man mit Pauschalen arbeiten. Also die Steuerpflichtigen, die ich kenne, die wollen keine Pauschale. Die wollen den 32. Beleg beim Finanzamt einreichen und die möchten auch darunter streichen. Die möchten auch darum streiten, dass der dritte Cent hinterm Komma mit dem Finanzamt ausgestritten und vernünftig festgesetzt wird. Das liegt nicht nur an der Materie, es liegt auch ganz einfach an unserer Mentalität. Wir sind nicht dazu geneigt, mit großen, dicken Daumen uns besteuern zu lassen. Wir wollen das ausstreiten. Nicht nur wir als Steueranwälte wollen das ausstreiten, das ist völlig klar. Aber die Deutschen möchten ganz einfach mit ihrem Finanzamt das ausstreiten. Sie möchten sich an dem Finanzamt reiben. Und ich glaube, das Schlimmste wäre eine voll digitalisierte Steuererklärung innerhalb von 20 Minuten, ohne dass man einen Beleg einreichen kann. Das würde zur Aufruhr führen, so meine Prognose, Herr Schmidt.
Ist super. Also da denke ich auch an den lieben Dr. Heinz-Gerd Hornemann, der auch in meinem Fachausschuss aktiv ist. Das ist genau sein Thema. Und so ein bisschen mit Blick auf die Uhr würde ich nur noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Man muss eben schauen, einmal diese genau Einzelfallgerechtigkeit versus Gesamtvollzug muss auch noch irgendwie handelbar sein. Ja, und neudeutsch würde man sagen, genau wie Sie das auf den Punkt gebracht haben, was ist denn das Mindset? Ja, also was möchte man? Und ich bin eben auch BWLer und als BWLer würde man eben auch in Opportunitätskosten denken. Ja, was ist mir denn meine Freizeit wert? Lieber 300 Euro mehr, also mehr in Anführungszeichen Steuern bezahlen und dafür meine Ruhe haben, vielleicht nicht genau nach meiner Leistungsfähigkeit besteuert zu werden, oder will ich mich doch wieder eine Woche einbuddeln und mit dem Finanzamt rumstreiten? Ja, und da ist mir eben meine Zeit persönlich, obwohl mir Steuerrecht natürlich viel Spaß macht, auch viel zu schade. Ja, aber das muss jeder für sich selber wissen.
Ja, wobei es dazu ja auch wissenschaftliche Ansätze gibt, dass eben gerade ökonomische Entscheidungen zum Teil irrational getroffen werden. Das vielleicht so als Schlusswort. Wir könnten wirklich noch, ich glaube, stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir ja irgendwann ja auch nochmal einen Follow-up-Termin. Ganz herzlichen Dank an Sie, lieber Schmidt, dass Sie heute Gast bei uns im Podcast waren. Uns hat sehr viel Spaß gemacht und wir bleiben total gespannt, was an Ihrem Lehrstuhl in Zukunft passieren wird.
Ja, super. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für Ihre Zeit und auch für alle, die bis zum Ende dran geblieben sind und freue mich gerne auch auf kritische Rückfragen, Feedback. Ich schätze mal, meine Kontaktdaten sind dann auch noch in den Shownotes. Und dann werden wir das schon hinbekommen mit dem Steuerrecht.
Vielen Dank.